Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Tobi, für die, die mich nicht kennen, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Gemeinde und freue mich, dass wir diese, ich sag mal kurze Sommerserie machen, und das hat seinen speziellen Grund. Wir hatten schon mal vor einer Weile die Aktion, nämlich wir ziehen los, und da sind sehr, sehr viele Themenvorschläge von euch eingegangen über Themen, die wir behandeln sollen hier, und wir haben dann auch das Losverfahren angewendet. Einige Themen sind dann gekommen, die wir behandelt haben, aber es sind manche auch da gewesen, die spannend sind, herausfordernd sind, ich sag mal, über die man heiß diskutieren kann. Und deswegen haben wir uns drei davon rausgesucht, über die es in den nächsten drei Wochen gehen soll. Die erste, Gericht und Hölle, das ist mal so meine Herausforderung. Ich hoffe, das nicht zum Gericht wird hier, aber okay, also das ist meine Herausforderung heute. Und nächste Woche, da geht es um das Thema, was man auch heiß diskutieren kann, wie sieht es aus mit Frauen in der Gemeinde, sollen die schweigen oder laut rufen oder mit Kopftuch oder ohne oder wie auch immer. Also darum soll es nächste Woche gehen, und dann geht es um ein spannendes Thema, was auch politisch heiß umkämpft ist, auch innerhalb der Landeskirche, um das Thema Sexualität, speziell Homosexualität. Also von daher sind spannende Themen, und ich freue mich nicht unbedingt auf dieses Thema, nein, es ist herausfordernd, wollte ich damit nur sagen, ja. Es ist spannend, ja. Und immer werden wir auch wieder gefragt, ja, wie seht ihr das hier? Und ich sage manchmal, boah, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Und ich versuche so ein bisschen eine kleine Schneise zu schlagen, auch bei diesem Thema heute, weil auch dieses Thema ist ein Riesenthema. Und wer sich intensiv damit beschäftigen möchte, kann gerne auf mich zukommen. Ich habe auch so ein bisschen Literatur. Das heißt, man kann da einfach noch ein bisschen tiefer schürfen, wenn man denn möchte. Also, Gericht und Hölle, aber ich habe so beim Vorbereiten gemerkt, ich kümmere mich mal eher um den zweiten Begriff, ja. Und der erste kommt aber auch ein bisschen vor, in einem kleinen Exkurs dann später, weil sie stehen ja schon auch im Zusammenhang. Aber ich orientiere mich mal erst eher an diesem Begriff Hölle. Okay? Und wir überlegen natürlich auch, wie sieht Hölle aus? Ja, das heißt, wir haben schon was über Temperaturen heute erfahren. Aber wann schmilzt man da so? Bei uns ist ja bei viel niedrigeren Temperaturen schmilzt man hier. Von daher könnte man auch die heiße Sommersee auch so auf unsere Raumtemperatur deuten. Aber wir wollen jetzt hier so ein bisschen reingehen. Also Hölle sieht ja sehr, sehr verschieden aus. Ja? Und man könnte sagen, zum Beispiel ein wunderschönes Bild von Natur. Ja. Aber manche Leute, die da schon durch den Urwald mussten, zum Beispiel hier in Amazonien, die sagen, es ist die grüne Hölle. Ja. Und ich habe mal gegoogelt, so auch, was für verschiedene Farbgebungen Hölle hat. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Dinge, wie Hölle scheinbar aussieht. Ja. Also es ist die grüne Hölle, und ich habe schon gehofft, dass der Alex heute da ist, und das ist so, ja. Also die grüne Hölle am Nürburgring. Ja. Also, kennst du den Begriff, oder? Ja, okay. Also die grüne Hölle am Nürburgring, das ist auch berühmt, ja, scheinbar, ja, weil das da so durch die Natur durchgeht, und das ist irgendwie ganz schön herausfordernd, ja. Und dann sagt, boah, man muss da voll durch die Hölle fahren, in dem Fall, ja. Und wenn das näher interessiert, kann auch hier schauen, grünehölle.de, ja. Also von daher könnt ihr euch da ein bisschen informieren. Aber es gibt auch ganz andere Farben, ja. Ich habe auch nicht gewusst, dass die Hölle weiß ist, ja, zum Beispiel, ja. Die weiße Hölle Mont Blanc, ja. Und da kann ich mir auch vorstellen, aber es ist nicht nur am Mont Blanc, sondern auch am Piz Palü, und da gibt es noch verschiedene andere Filme, ja, wo die weiße Hölle also verortet ist. Und ich kann mir natürlich vorstellen, warum man da drauf kommt, wenn man mal verloren ist in den Bergen und Schneetreiben und Eis und kalt, ist die Hölle. Und wir merken schon, Hölle scheint ein Ort, wo Leben nicht einfach so möglich ist. Es gibt auch die Hölle in Blau. Gibt es auch einen schönen Film darüber, oder die gelbe Hölle, ja. Oder auch die rote Hölle habe ich gefunden, ja. Das ist so eine spezielle Chili-Mischung, ja. Und wen das interessiert, kann auch da mich fragen, oder gebt es einfach ein, könnt ihr eine tolle höllische Chili-Mischung machen, ja. Und die brennt natürlich, ja. Und das ist ja die perfekte Überleitung. Ja, wie stellen wir uns Hölle vor? Und wenn man so Bilder anschaut in Kirchengebäuden, dann sieht man vor allem eher diese Dinge, ja. Das ist so ein Fresko aus Florenz, aus einer Kirche. Und so stellten sich die Maler Hölle vor, ja. Irgendwo ist da die Flammen, und dann sind da welche, die quälen die Menschen. Und es ist irgendwie heiß und schrecklich. Wie ist die Hölle? Was erfahren wir in der Bibel über Hölle? Und ich möchte so einen kleinen Exkurs machen, auch so ein bisschen die Kirchengeschichte, so verschiedene Sichtweisen euch aufzeigen, wie man über Hölle gedacht hat oder denkt. So, das erste hat mit ihm zu tun, Origenes. Wir müssen wissen, ganz am Anfang, als die Kirche so entstanden ist, dann haben wir Briefe aus dieser Zeit von Paulus und in manchen Briefen wird Theologie dargelegt, in vielen Briefen allerdings gar nicht so, sind es gar nicht so in erster Linie theologische Abhandlungen, sondern viele Briefe, die Paulus auch geschrieben hat, sie reagieren auf gewisse Probleme. Und von daher kann man sagen, nicht alles, was nicht in den Briefen steht, war irgendwie dann existent. Das heißt, man muss sich hineinversetzen, okay, auf was für eine Sache reagiert der damals? Und auch mit Paulus ist nicht alles stehen geblieben, sondern in der Kirchengeschichte ging es weiter. Und Origenes, das musst du wissen, der hat in Alexandrien gelebt. Und in Alexandrien war damals so das Zentrum, das Weltzentrum der Christenheit. Derjenigen, die gepredigt haben, gedacht haben, die Gelehrten, sie lebten in Alexandrien. Und von daher gab es schon damals verschiedene Sichtweisen, wie sind diese Worte aus der Bibel zu deuten, wo von Hölle gesprochen wird. Und Origenes, der war ein Vertreter der, ich nenne sie mal so, die Alles-All-Versöhnung. Ja, also es bestand nicht immer, also die erste Christenheit, das fand ich schon mal sehr, sehr spannend, da kommt das gar nicht so vor mit diesen Bunsenbrennern und Hölle und Heiß und Flammen, sondern es ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, nämlich hat sich Gedanken gemacht, wie wird Gott es hinkriegen, dass er wieder am Ende alles in allem ist. Wie wird es passieren? Und deswegen kamen die Leute natürlich von diesem Bibelvers inspiriert, nämlich, dass am Ende des Gerichtes, dass alles untertan wird von Gott, kam Origenes darauf, oder war einer der Vertreter, der gesagt hat, am Ende werden alle vernünftige Wesen sich Gott unterordnen und somit wird alles versöhnt sein vor Gott. Und die Alles-All-Versöhner, ja, die gingen davon aus, dass selbst Satan, Dämonen, also alle vernunftbegabten Wesen, Gott am Ende wieder untertan sein werden. Allversöhnung. Es gibt dann sozusagen noch die normale Allversöhnung. Die normale Allversöhnung sagt, nee, der Teufel ist nicht dabei. Okay, die Dämonen auch nicht. Sind böse. Die sind am Ende, nennen wir es mal, in der Hölle. Aber Gott wird es schaffen, dass am Ende alle Menschen zu ihm gehören. Und ich sag mal, dass Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Neben dem gab es aber auch noch andere Vertreter, die gibt es bis heute, vor allem im angelsächsischen Raum, nämlich die sogenannte Auslöschung. Und die Auslöschung bezieht sich vor allem auch auf diesen Vers in Matthäus 10, heißt es, dass Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor denen, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und da wird gesprochen, also die Hölle, ein Ort der Auslöschung. Und die definieren das so, also die Vertreter der Auslöschung, ja, die sagen am Ende, der Mensch ist nicht automatisch ein Seelenwesen und die Seele lebt auf Ewigkeit weiter. Nur der lebt ewig weiter, dem Gott es gestattet, sozusagen ewig zu leben. Und die Vertreter gehen davon aus, am Ende der Zeiten werden die, die nicht zu Gott gehören, einfach nicht mehr existieren. Also keine ewigen Qualen in der Hölle, einfach nicht existent sein. Und dann gibt es die Qualhölle, so nenne ich es mal, die ewige Qualhölle. Und die beziehen sich natürlich auch auf verschiedene Bibelverse. Ja? Und das hat mit ihm zu tun, und zwar ist es Augustinus. Und Augustinus war selber einer, der ein wildes Leben geführt hat und irgendwann radikal seine Umkehr erlebt hat, hin zu Jesus, und er war ein großer Denker und hat sehr viele Schriften verfasst, und er hat dieses Bild ausgeweitet, nämlich, dass die Hölle ein Ort ist, der auf Ewigkeit besteht und dass die Menschen hineingeworfen werden, Qualen erleiden und das Feuer sein wird. Das heißt, Augustinus hat das als Lehre verfasst, denn bis dahin gab es die Lehre von der Qualhölle noch gar nicht. Das heißt, es existierten verschiedene Meinungen, man hat miteinander diskutiert, aber durch ihn hat die Kirche, vor allem die katholische Kirche, das übernommen und gesagt, das ist ab jetzt die Lehrmeinung. Wir in Mehrheit schließen wir uns diese Lehrmeinung an. Einer der Verse, auf die sie sich stützt, diese Lehre, ist aus der Offenbarung. Und da wird davon gesprochen, über Menschen. Also wenn jemand das Tier anbetet, wäre ein extra Thema auch, was ist das eigentlich? Ja? Und sein Bild nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir merken trotzdem, auch hier kommt schon eine leichte Schwierigkeit rein. Was ist eigentlich Ewigkeit? Wir als zeitlich denkende Wesen. Und dann scheint es in Gottes Welt, der weder Raum noch Zeit so oder weder an Raum noch Zeit gebunden ist, der wird es sein, wenn das nicht mehr so sein wird. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist die Wiedergabe von diesem griechischen Begriff Äon. Ja? Also das heißt, das ist schon gar nicht so einfach zu begreifen, was hier geschrieben ist. Aber Augustinus, für den war es klar und er hat dann auch den Begriff, den es vor allem als Dogma auch in der katholischen Kirche gibt, nämlich die Erbsünde, ja, hat er entwickelt und für ihn war klar zum Beispiel, Babys, die sterben, kommen direkt in die Hölle. Ja. Das war seine Lehre. Und deswegen kennen manche vielleicht auch den Begriff der Nottaufe. Ja. Also wenn ein kleines Kind stirbt, ganz schnell muss noch irgendwie Wasser her und irgendwie getauft werden, weil sonst landet dieses Kind in dieser ewigen Hölle. Seit dem 6. Jahrhundert klares Dogma in der Kirche. Und daher kommen auch die Bilder. Und ich sage mir, die Kirche hat es auch gut zu verstehen gewusst, es einzusetzen. Durchaus auch gewinnbringend. Also mit Fegefeuer, mit Androhung von Qualen und Strafen und man kann sich auch freikaufen. Oder seine Verwandtschaft. Oder seinen Uropa. Dante zum Beispiel. Ja, Dantes Hölle, ja. Das ist so eine eine detaillierte Beschreibung der Hölle und vor allem, und daher kommt die auch diese Lehre vom Fegefeuer, der Stufen, die man durchläuft, um geläutert zu werden. Dazu ist ja das Fegefeuer da. Große Lehre. Auch zur Zeit von Martin Luther. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht so, ja, und hat sich dagegen gewehrt. Aber es prägt bis heute unser Bild von Hölle. Ich sage gar nicht, hey Leute, vergesst das alles. Das heißt, ich bin kein Vertreter der letzten Ansicht, nämlich, dass man sagt, es gibt gar keine Hölle. So weit würde ich nicht gehen. Weil das kann ja auch verschiedene Ursachen haben, dass man sagt, es gibt keine Hölle oder vielleicht ist die Hölle einfach leer. Aber es gibt viele, die sagen, hey, wir müssen das Wort, das sagen die Jünger oder die Autoren von der, da haben damals halt was so geschrieben, ob Jesus das wirklich so gesagt hat, wissen wir doch gar nicht. So weit kann ich nicht gehen. Und von daher bleibe ich natürlich dabei und sage, wir müssen in die Bibel schauen und Spurensuche betreiben. Ja, was steht da drin? Also ich möchte euch mit hineinnehmen, was finden wir über die Hölle in der Bibel? Ja, das Erste, und das ist schon mal spannend, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann merken wir, dass Hölle eigentlich als Wort nie vorkommt. Nicht so in unserer deutschen Übersetzung. Da kommt das Wort Hölle öfters vor. Aber das Wort Hölle, was im Neuen Testament vorkommt, ist nicht das gleiche wie im Alten. Dem Alten steht das Wort Sheol. Und Sheol ist der Ort, wo alle Toten aus allen Zeiten und Generationen sich versammelt werden. Das ist das Bild im Alten Testament. Ein Raum, in dem die Toten ruhen, ihre Seelen. Das ist der Sheol. Und das wird manchmal mit Hölle wiedergegeben, aber im Neuen Testament, wenn Jesus von Hölle spricht, ist ein anderes Wort dahinter. Nämlich das Wort Gehenna. Ja? Gehenna, griechisches Wort, und das ist wieder eine Ableitung von einem speziellen lokalen Ort. Wer in Jerusalem schon mal war, weiß, zum Beispiel, wenn man am Tempelberg steht, ja, und dann rumschaut, sieht man, es ist von einem Tal umgeben. Das ist Kidron-Tal. Auf der einen Seite und von der anderen Seite kommt ein anderes Tal, nämlich das Hinnom-Tal. Und das Hinnom-Tal hat eine spezielle, ich sag mal, ein sehr schlechtes Image. Ja? Das Hinnom-Tal wird nämlich erwähnt im Alten Testament, dass die abtrünnigen Kinder Israels dort böse Dinge getan haben. Nämlich sie haben ihre Kinder dem Moloch geopfert. Und es wird in den Propheten aufgenommen und wird gesagt, das sollt ihr nicht tun. Gott will keine Menschenopfer. Scheinbar gab es Leute, die heidnische Bräuche übernommen haben und im Hinnom-Tal Kinder geopfert haben. Manche Ausleger sagen auch, ja, Hinnomtal, das war doch auch so die städtische Müllkippe damals. Da, wo der Müll verbrannt wurde. Ich will damit sagen, das Hinnomtal hat ein schlechtes Image. Und es steht symbolisch auch zur Zeit Jesus schon was. Es hat sich sozusagen ein Wort gebildet, nämlich, das heißt, es für jeden war klar, wenn von Gehenna gesprochen wird, also letztlich, was von diesem Tal herkommt, von Gehenna gesprochen wird, dann heißt es, das ist der Ort, wo Gott nicht sein wird, wo er nicht ist. Gott der Gottesferne. Da passieren Dinge, die sind nicht gut. Ja. Und so ist dieser Ort sozusagen, oder dieses Wort, ein selbststehender Begriff geworden für Gottesferne und für die Qualen, ja, für schreckliche Dinge. Was wir finden in der Bibel ist, dass wir gar nicht so viel finden. Also würde ich sagen. Wir finden, wenn wir genau hinschauen und Hölle uns das Wort anschauen oder Dinge, ich finde, wir finden nicht viele Details. Es ist eine Umschreibung. Und man kann es auch manchmal, finde ich, gar nicht so richtig einordnen, weil es zum Beispiel heißt, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Ja? Also irgendwie ein Ort der Kälte. Dann heißt es wieder, es wird Feuer sein. Ist es ein Ort der Hitze? Oder sind es Jahreszeiten? Oder was ist da? Ja, es wird nicht im Detail beschrieben. Und von daher, glaube ich, sollte man auch zurückhaltend sein. Und wenn man Bilder betrachtet, die die Schreiber des Mittelalters gemacht haben oder die Maler des Mittelalters, würde ich sagen, es sind Fantasieumschreibungen dieser Orte, wo Stichworte aufgenommen werden. Und natürlich die Lehre, die sich so gebildet hat, prägen bis heute unsere Bilder, auch meine. Meine persönliche Stellungnahme kommt noch zum Schluss. Das heißt, Fazit wäre für mich, ja, Hölle, das ist ein Wort. Und wenn Jesus davon gesprochen hat, war es klar für jeden, das ist der Ort der Lebensfeindlichkeit, weil Gott nicht da ist. Das beschreibt diesen Ort. Also, das heißt, wir haben geschaut, es gibt verschiedene Sichtweisen über die Hölle in der Kirchengeschichte bis heute. Und wir gehen auf Spurensuche, finden, oh, das Wort Hölle kommt gar nicht so direkt vor. Es ist Sheol am Anfang und später, ah, das kommt von diesem Tal, ein abgeleitetes Wort und es bedeutet ein Ort, wo Gott nicht ist. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen, manche sagen, über den Hausmeister der Hölle reden. Ja? Wer ist dieser Typ mit dem Dreizack? Ist das der Teufel? Und die Frage ist natürlich, wie viel Macht hat der? Weil viele Menschen haben Angst vor dem Teufel. Und das finde ich spannend, sich biblisch mal dem zu nähern. Es wäre auch nochmal ein extra Thema. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ich sage, er hat nicht viel Macht. Der Teufel, so würde Martin Luther sagen, ist der Kettenhund Gottes. Ja? Er schleift ihn hinter sich her. Er ist Geschöpf. Er ist auf jeden Fall, und das ist mir wichtig, der Teufel ist nicht der ebenbürtige Widersacher oder Gegenspieler zu Gott. Wir finden, dass der Teufel nur begrenzte Macht hat. Finden wir schon im Alten Testament. Ein Beispiel. Im Hiob-Buch, manche kennen dieses Buch, da kommt der Teufel in den Thronsaal Gottes, Satan. Ja? Und der spricht da mit Gott, dann verhandeln sie. Ja? Und dann räumt Gott ihm die Macht ein oder sagt er, okay, du darfst meinen Knecht Hiob, ich sag mal, du darfst ihn prüfen. Und letztlich geht es im ganzen Hiob-Buch um die eine Frage, nämlich, sind wir als Menschen nur dann Nachfolger von Gott, wenn es uns gut geht oder auch dann, wenn es uns schlecht geht? Und das wird durchexerziert im Hiob-Buch. Ja? Das heißt, der Teufel, so wie er im Hiob-Buch beschrieben wird, der muss um Erlaubnis bitten und sagen, hey, darf ich da mal was? Und Gott sagt, okay, du darfst, aber rühr sein Leben nicht an. Es gibt noch ein weiterer Gedanke, wo Menschen sagen, boah, was, aber der Teufel, das ist doch derjenige, der so, das ist der Fürst der Welt. Spannend, auch wenn man diese Stelle näher anschaut, ja, er wird Fürst der Welt genannt. Aber was bedeutet das eigentlich? Im Johannesevangelium wird davon zum Beispiel gesprochen, dass er der Fürst der Welt ist. Aber das Spannende ist, der Begriff Welt meint gar nicht diese Erde mit ihren Staaten und Macht, sondern es meint eher, diese Welt im Johannesevangelium steht für das, ich sag mal, für die gedankliche Verfallenheit dieser Welt, für Egoismus, für Sünde. Ja, davon ist er der Fürst der schlechten Gedanken, er ist Diabolos, der Durcheinanderbringer. Das ist er. Aber mir ist wichtig, wenn wir über Hölle uns Gedanken machen, auch über den Teufel. Ich will nicht verniedlichen. Ich glaube auch, dass es den Gegenspieler Gottes gibt, der uns versucht abzuhalten von Jesus. Aber er hat nur begrenzte Macht. Und deswegen dürfen wir auch im Namen Jesu aussprechen, dass er keine Macht haben soll. Auch über Dämonen. Ja. Und von daher sage ich, der Teufel, ja, er ist vielleicht, na, ich würde sagen, wenn ich das Wort der Bibel ernst nehme, er ist nicht der Hausmeister, der die Kraft hat über Hölle. Wenn ich es ernst nehme, würde ich sagen, dann finde ich in Offenbarung eher die Stellen, das heißt, dass die Hölle der letzte Ort ist, der Feuersee, wo der Teufel reingeschmissen wird und alle seine Kumpanen. Weniger als der ewige Herrscher der Hölle. So, was bleibt? So, wir nähern uns und versuchen, unsere Gedanken nochmal zu sammeln. Ja, ich gebe zu, die Hölle wirft manche Fragen auf. Und wir haben heute nicht die Zeit, alle Fragen in Tiefe zu beantworten, aber vielleicht ist es sogar gut, wenn wir heute mit Fragen nach Hause gehen. Vielleicht unser gefestigtes Bild, was wir schon viele Jahre gepflegt haben, mal ein bisschen mal von außen betrachten, sagen, okay, vielleicht ist ja doch nochmal anders. Man könnte in die Diskussion gehen, miteinander nochmal auf Spurensuche gehen. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Ja, die Hölle, und da gebe ich den Menschen recht, die sagen, ich sag mal, das passt doch nicht zum Charakter Gottes, dass Gott das manifestiert, dass die Menschen, die ohne ihn gelebt haben, in Ewigkeit schmoren da irgendwo im Feuer, das passt doch nicht zum Charakter der Liebe Gottes. Dann muss ich sagen, ja, das stimmt, da reibt es sich. Und vor allem auch zu dem, wenn Gott wirklich allmächtig ist, hat er denn keinen Weg, um die Welt wirklich zu versöhnen? Fragen. Ich werde jetzt keine definitive Antwort geben. Meine persönliche Stellungnahme kommt noch später. Spannende Frage, gute Anfrage. Sind ewige Strafen für zeitliche Sünden überhaupt fair? Muss man ja auch mal durchdenken. Natürlich wünschen wir manchen Leuten die Hölle. Also auf der obersten Top-Liste ist wahrscheinlich Adolf Hitler für viele. Ja? Aber viele haben auch schon vergessen, ne? Von denen, die mal schwierig waren. Sie sind gar nicht mehr auf der Liste. Ja. Aber wie fair ist es? Spannende Frage. Manche sagen, vielleicht ist Hölle doch eher ein Begriff der Abschreckung der Drohung, nämlich dass sie nicht eintreten muss. So wie die Propheten eigentlich ausgesprochen haben, gewarnt haben, dass das Volk sich nicht von Gott abwenden soll. Natürlich mit dem Ziel, dass Menschen sich zu Gott kehren. Manche gehen so weit und sagen, ja, es ist vielleicht doch nur eher Pädagogik, damit die Leute endlich auf den wahren Gott gucken. Was ich denke, was wir nicht ignorieren können, ist, dass Jesus sehr oft von der Hölle spricht. An vielen Stellen. Er spricht von Gericht, von Hölle, von diesem Ort der Gottesferne. Also ich kann es nicht generell wegstreichen, sagen, ah ja, dann ist ja alles easy. Und ich merke schon, oh, das sind viele Fragen, die auch so ein bisschen gegeneinander stehen. Ja, wie ist das jetzt? Ich glaube, dass Gott unsere Entscheidung ernst nimmt. Das ist für mich etwas, was er dafür spricht, dass es die Hölle gibt. Und ich nenne es mal so, weil es mit unserem Menschsein zu tun hat. Es steht im Johannes 3, Vers 18, heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus selber räumt auf mit dem Denken, dass wir irgendwo auf einem neutralen Ort stehen und entscheiden können, will ich das oder das? Sondern er sagt eigentlich sind wir schon gerichtet. Das heißt, ja, diese Welt, die trägt schon sehr deutlich das Zeichen, dass Gott nicht da ist. Oder nicht so im vollen Umfang da ist. Ja, dieser Ort ist für viele Menschen heute schon die Hölle. Und das Böse, es ist eine Realität in unserer Welt. Und von da würde ich sagen, ja, wir haben gar nicht die Chance, sondern wir haben eher die Chance zu sagen, da kommt endlich die Botschaft, dass es möglich ist, dass wir herauskommen. Für mich spricht dieser Vers etwas von Verantwortung, dass Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, um deutlich zu machen, es gibt einen Ausweg, so folge mir nach. Würde er vielleicht dafür sprechen, dass es das gibt, dass Gott wenn Menschen ihn ablehnen, dass er es auch ernst nimmt und nicht sagt, oh, ich will dich aber zwangsbemuttern. Könnte es sein, dass Gott sagt, deine Entscheidung respektiere ich? Natürlich schließen sich weitere Fragen an. Wer kann denn jemals, wenn er die Liebe Gottes geschmeckt hat, Nein sagen? Das ist ein anderes Thema. Hat vielleicht mit dem ein bisschen dazu zu tun. Nämlich, gibt es denn diese zweite Möglichkeit vielleicht nochmal? Denn es ist schon ungerecht. Viele Menschen auf diesem Planeten haben nie gehört, dass es Gott gibt. Und ich sage, ja, das stimmt, da habe ich dir keine schnelle Antwort. In unserer theologischen Ausbildung haben wir hin und her diskutiert. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ist das ein Weg. Ja, man sucht ja danach so Strohhalm auch in der Bibel und dann findet man diesen und sagt, oh, das könnte doch eine Umschreibung sein, oder? Da wird davon gesprochen, dass Jesus, als er gestorben ist, also ich sage mal in der Zeit, wo er im Grab lag, ja, dass er hingegangen ist, ja, in den Geistern im Gefängnis, eine Umschreibung für den Sheol. Ja. Die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Jesus hat den Seelen gepredigt. Darf man das vielleicht so weit deuten? Die, die nie eine Chance hatten, hören hier? Ich kann es nicht definitiv sagen. Es ist eine Stelle. Ja. Genauso wie natürlich andere Dinge. Eine Stelle sind des Fegefeuers durch eine Stelle entstanden, ja, der Gedanke. Da heißt es nämlich, dass wir wie durch Feuer hindurch gerettet sind. Ah, alle müssen also durch Feuer. Fazit wäre für mich, die Hölle, weil sie so viele Fragen doch offen lässt, die Hölle ist letztlich nur ein Randthema. Es ist nicht unser Zentrum. Und vielleicht deutet sich hier auch schon ein bisschen an, dass wir als Gemeinde nicht so oft über Hölle reden. Vielleicht ist auch ein Fehler. Aber ich denke, es hat etwas zu tun mit den Prioritäten, weil wir reden vor allem von einem, nämlich von der Gemeinschaft mit Gott, die möglich ist. Vom Himmel, von Gottes Liebe. Und natürlich hat es auch zu tun, davon rede ich schon öfters, glaube ich, vom Gericht. Denn ich glaube, das Gericht steht fest. Und das ist auch gut so. Ja? Weil wir merken, Jesus ist, wie gesagt, er redet viel über Hölle und er redet auch viel über Gericht. Aber was ist das? Also in Matthäus 12 finden wir was. Ja? Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts. Das ist Menschsein. Dass wir verantwortlich sind. Wir sind keine Roboter, wir sind verantwortlich für das, was wir sagen und was wir tun. Hier geht es nicht um Witze. Sondern die Frage ist, was ist mein Bestreben in meinen Worten, in meinen Taten? Will ich Leben zerstören oder will ich Leben fördern? Weil manche christliche Kreise haben gesagt, man darf keine Witze erzählen. Ja. Ich glaube, das stimmt nicht. Ja, Witze können auch zerstören, aber Wahrheit kann manchmal auch zerstören. Es geht um meine Absicht. Was verursache ich mit meinen Worten? Jakobus warnt und sagt, hey, die Zunge, das ist so wie ein Riesensteuer, das kann so fatale Folgen haben. Wir sollten aufpassen, was wir sagen und was wir tun. Das ist auch spannend. Was ist das Gericht, ja? Und im Hebräerbrief wird das nochmal so gedeutlich, ja, dass es das aus dem Alten Testament entnommen und sagt, boah, wenn wir schutzlos und so nackt, sage ich, so mit unserem ganzen Leben vor Gott stehen, boah, das ist ganz schön krass, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auf einmal entsteht auch mal Respekt und Ehrfurcht. Ja, da ist einer, vor dem wir nochmal Rechenschaft und Verantwortung ablegen müssen. Und wir finden dies. Da geht es um dieses Richten und Teilen in die Guten, in die Nicht-Guten. Was ist also das Gericht? Ja, man kann es so deuten, man kann sagen, ja, das wäre ein extra Thema nochmal. Was ist das Gericht? Wie findet es statt? Wobei auch da sage ich, da ist nicht alles detailliert beschrieben. Aber ich glaube, das Gericht mehr ist als nur Abholen des Schuldspruchs. Denn das Gericht Gottes hat mehrere Ebenen und mehrere wertvolle und wichtige Dinge. Zum Beispiel ist das Gericht, Gericht ist Offenlegung und schafft Gerechtigkeit. ich weiß nicht, ob ich habe ihn schon öfters erwähnt, Miroslav Volf, Theologe, der ist in Kroatien aufgewachsen, hat den Bürgerkrieg miterlebt damals vor 20, 30 Jahren. Und er hat gesagt, letztlich ist das Gericht Gottes die Botschaft, die uns davon abhält, Selbstjustiz zu üben. Zu wissen nochmal, da ist ein Richter. Es wird nicht unter den Teppich gekehrt. Und das als Hoffnung mitzunehmen, oh, wir sehnen uns nach dem Gericht Gottes. Nicht, weil ich da meinen Schuldschein abhole und sage, oh, das ist doch mal viel falsch gegangen. Wisst ihr, Jesus ist derjenige, der für mich dann sagt, ich bin nicht nur der Richter, nein, ich bin auch derjenige, der am Kreuz sein Leben gegeben hat. Ich bin dein Rechtsanwalt, ich bin dein Befreier und Erretter. Aber das Gericht ist wichtig, dass es offenbar wird, dass deutlich wird, wo ist Unrecht geschehen und dass die Opfer benannt werden und nicht in der Ecke stehen. Und dann möchte ich nochmal auf ein anderes Wort, Zedek, das ist aus dem Alten Testament, ja, hebräisches Wort, wo es um Gericht geht, um Gerechtigkeit. Ja, ich glaube, Gott ist der gerechte Richter. Aber es geht um mehr, nämlich der Richter sorgt dafür, dass es wieder Recht geht. Auch das schwingt im Gericht mit. Er will nicht nur reinhauen, nein, sein Gericht sorgt dafür, dass es wieder Recht geht. Heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn auf das alle gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Wille Gottes. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, ist auch Richter. Aber das ist die Grundabsicht. Er kommt nicht um, bäm, jetzt mal hier wieder den Rauch reinlasse, ne? Ja, manchmal würden wir uns das wünschen. Haben auch seine Jünger sich schon gewünscht. Ja, da waren sie gefühlsmäßig, emotional angetatscht, so ein bisschen von der, dass sie nicht so gastfreundlich waren in so einem Ort. Und haben gesagt, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Das ist mal gerecht. Zumindest emotional jetzt gefühlt. Ja. Und so ticken wir als Menschen. Aber Gott ist langmütig, heißt es. Boah, krass. Aber uns ist klar, bevor wir irgendwie da alle an einem Tisch sitzen, da muss Recht gesprochen werden. Auch über meinem Leben, über deinem Leben. Und von daher sage ich nicht, ach, Gericht ist belanglos. Sondern Gericht heißt, nein, ich werde Verantwortung ablegen für das, was ich mit meiner Zeit, meiner Kraft, meinen Talenten, meinen Möglichkeiten gemacht habe. Es bringt mich in die Verantwortung. Was bleibt? Ich wollte es persönlich fassen. Was bleibt für mich? Ich sag mal so, ja, ich glaube, dass es Gericht gibt und auch Hölle, wobei ich keine Details nennen werde, wie ich mir die Hölle vorstelle. Genauso wenig, wie ich mir den Himmel im Detail ausmalen kann. Ich glaube, es wird gut. Manchmal, wenn ich dann denke, boah, wie das beschrieben ist, ich habe keinen Bock dort zu sein. Ja? Goldene Straßen und Perlen und Edel. Barock? Nee. Ja? Die Bibel ist sparsam mit Detailbeschreibung vom Himmel, aber auch von Hölle. Und deswegen lasse ich manche Sachen einfach offen, weil ich glaube, dass einfache Lösungen in der Theologie schon oft dazu geführt haben, dass es halt auch Schlagseite bekommen hat. Und von daher glaube ich, sage ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht im Detail. Ja, ich glaube, dass Gott so ist, dass er uns ernst nimmt, respektiert. Und wer nichts mit ihm zu tun haben will, ich glaube, er wird sich nicht zwangsläufig aufzwängen. Aber wer kann wirklich seiner Liebe bis ins Letzte widerstehen? Ja, und ich möchte Gottes Wort ernst nehmen. Wenn von Gericht gesprochen wird, ja, da will ich davon reden. Und vor allem auch von dem, was uns trennt von Gott, was uns das Leben nimmt, was uns runterdrückt, was das Leben zwischen Menschen schwierig macht, was diesen Planeten kaputt macht, was Völker zerstört. Es ist Sünde, weil wir eher an uns denken als einander. Und wir brauchen ihn, dass er unser Herz verändert. Und für mich ist es so, vielleicht ist es zu leicht. Aber ich habe mit meinem Bruder nochmal diskutiert, der auch Theologie studiert hat, und gesagt, hey, wie soll man das machen, was kann man da sagen? Und er hat gesagt, die Theologie ist am besten beraten, wenn die Theologie sich nicht festlegt. Vielleicht ist es zu leicht. Aber es sind so viele verschiedene Streams. Und ich sage für mich, ich will es Gott einfach überlassen. Heißt nicht, dass alles egal ist. Man kann gerne diskutieren. Ja? Aber wir werden es nicht festlegen, so ist es. Und am dritten Tag wird das passieren, da wird noch ein Flammenwerfer angeschmissen. Ja, und dann kommt der Kühlaggregat zu. Ja? Und so wird es sein. Ich will mich jetzt auch nicht lustig machen über die Hölle, weil ich glaube, der Ort der Gottesferne, der auch hier schon oft existent ist, es ist schrecklich zu wissen, da gibt es meinen Schöpfer und ich bin nicht dabei. Aber auf das hoffe ich. Ich hoffe immer noch darauf, dass alle irgendwie dabei sein werden. Ja? Wenn ich das zu deutlich sage, werde ich vielleicht gekündigt. Ja? Aber wisst ihr, ich sage, ich bin ein Allversöhnungshoffer, aber nie ein Allversöhnungsprediger. Das ist ein Unterschied. Ja? Ich will es wirklich hoffen, dass alle dabei sind. Aber es gibt so viele Stellen, die warnen davor und sagen, hey, bedenke dein Leben. Bedenke dein Leben in der Verantwortung vor Gott. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Das heißt, für mich wird nochmal deutlich, Gericht und Hölle sind Rahmen. Deswegen ist wichtig, dass man auch über den Rahmen spricht, eines Bildes. Weil ohne den Rahmen fällt das Bild aus seinem Rahmen. Aber das Zentrum des Bildes, das ist nicht Hölle. Das ist nicht das Drohen Gottes, sondern es ist seine Liebe und seine tiefste Sehnsucht, dass seine Geschöpfe nicht verloren gehen. Und da möchte ich die Perspektive des Schöpfers einnehmen, ja, weil es vor allem Gott ist, der daran leidet, dass seine Menschen verloren gehen, ihm verloren gehen, wegrennen, ihm den Rücken zudrehen und sagt, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass meine Menschen wieder mich erkennen und erfahren, wie gut es ist, mich im Leben zu haben. Deswegen ändert sich, egal welche Perspektive ich da einnehme, es ändert letztlich nichts an unserem Auftrag. Und unser Auftrag ist klar. Und unser Auftrag ist, da ist genügend Wissen drin für das, was ich verstehen kann und wo ich Rechenschaft ablege. Natürlich könnte man immer, da gibt es immer die Taxierer. Ja? Kennt ihr Leute, die immer, meine Nichte war zeitlang so, wenn sie angry ist, ja, die ist jetzt, ja, jetzt ist sie, glaube ich, 6 Jahre aktuell. Also von daher, ja, aber die war so, da kommt so Abhang, ja, und da geht es wirklich Meter runter, ja. Und dann geht die immer hin im Zorn und ja, oder so, und die versteht die Gefahr nicht, ja. Und ich glaube, manchmal gehen Menschen auch so hin, wie weit kann ich gehen, ohne aus dem Himmel zu fallen, ja. Was kann ich alles ausprobieren? Was kann ich alles ausleben? Und ich sage, das ist völlig das falsche Bild. Weil es hat Gott aus der Perspektive verloren. Aber es geht darum, dass wir versöhnt sein sollen. Und deswegen redet ja Jesus vor allem von einem, ich bin gekommen, dass wir Gemeinschaft haben können, dass du Entlastung erfährst, dass du eine Perspektive kriegst und Hoffnung kriegst für dieses Leben und für die Ewigkeit. Und deswegen ist das unsere Botschaft. Ja. Und das wird unser Schwerpunkt sein, das ist unser Inhalt. Das andere ist nicht unwichtig. Ja, wir gehen davon aus, dass es auch Dinge gibt. Wir können sie nicht im Detail beschreiben, ich zumindest nicht. Von daher lasse ich manche Dinge offen. Aber das lasse ich nicht offen. Das ist unsere Botschaft, denn Gott hat Sehnsucht danach, dass wir versöhnt sind mit ihm. Und wir wissen genug und haben die Verantwortung, mit unserem Leben, mit unseren Gaben, da mitzuwirken. Das ist unsere DNA. Dass wir unsere ganze Kraft hineinsetzen, dass Menschen ihn erkennen. Ja, und manchmal werden wir vielleicht auch darüber sprechen, über Verantwortung und Folgen. Für das, wo wir sagen, ja, das begibt dich nicht in Gefahr. Aber wir werden nicht zuerst kommen, so, und eins sollt ihr wissen, ja, wenn du heute nicht turn or burn, ich habe mal so ein T-Shirt gehabt, ja, bin es durchgelaufen, ja, gesagt, jetzt wissen sie es. Die wissen nichts. Turn or burn. Ich fand es lustig, cool. Ja. Aber es ist letztlich nicht cool. Ja, es ist eine Beschreibung, eine ernste Beschreibung. Und vielleicht ist sie manchmal für Leute auch wichtig, die alles auf die leichte Schulter nehmen. Interessant ist doch, dass Jesus vor allem bei einer Gruppe übers Gericht spricht. Eigentlich nie mit Sündern, sondern immer nur mit den Gerechten oder die sich für gerecht hielten. Und er hat gesagt, hey, es gibt ein Gericht. Und den Sündern gegenüber sagt er, komm zu mir. Und als die Gerechten so fragen, hey, warum kümmerst du dich um diese Versager? Sagt er, ich bin gekommen zu den Kranken, um sie heil zu machen in meiner Gemeinschaft. Damit, weiß ich, ist nicht alles gesagt. Und vielleicht gehst du mit Fragen nach Haus. Oh, das wäre schön. Ja? Und vielleicht führt es in manches gutes Gespräch. Beim Espresso, Cappuccino oder bei Wasser und Brot. Nein. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir vor allem eins wissen dürfen, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du freiwillig gekommen bist, um uns wirklich zu erretten, weil wir in die Irre gehen ohne dich. Und weil unser Leben wirklich verloren ist ohne dich. Und ich will neu staunen darüber, dass du deswegen gekommen bist und dass du mir den Vater vorstellst als einen liebenden Vater. Ja, und wir hören auch Worte der Warnung. Und wir wollen deswegen diese Worte nicht leichtfertig auf unsere, ja, sagen, ach, geht mich nichts an, sondern nein, ich will mein Leben hinterfragen. Mit Ernst. Aber hilf uns, den Kurs zu halten. Dass Hauptsache die Hauptsache bleibt. Dass wir reden und schwärmen von dir, denn es gibt nichts Besseres, als dich kennenzulernen. Und an deinem Kreuz, da sehen wir, wie du aus lauter Liebe alles gegeben hast. Ich will neu darüber staunen und Danke sagen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass mein Leben seinen Zielpunkt gefunden hat, nämlich dich. Und so segne uns, Herr. Auch bei Austarieren, Gesprächen und Diskutieren hilft, dass wir dich nie aus den Augen verlieren. Amen.